Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Nachhaltigsfest vom ESAF soll das Glarnerland auch in Zukunft noch profitieren. Und kurzer Rückblick. Vor 20 Jahren haben schwere Unwetter des Klosters massive Schäden angerichtet. Das sind zwei von den Themen im Infokompakt. Am Mikrofon ist der Rutschminzi. Die ganze Schweiz schaut in einer Woche ins Glarner Land. Der Grund ist das eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Es ist ein Fest von der Superlative. Das zeigt nur schon die Tatsache, dass mit den Einwohnerinnen und Einwohnern vom Glarner Land nicht alle Sitzplätze in der Schwingarena besetzt werden. Das Fest soll aber nicht nur jetzt dem Kanton etwas bringen, sondern auch in Zukunft. Und über genau das habe ich mit dem Geschäftsführer von Visit Glarnerland, also der Glarner Tourismusorganisation, geredet. Von Fridolin Hösli wollte ich als erstes wissen, wie die ESAF-Euphorie noch ein bisschen bleibt.
Es wird sicher relativ lang noch nachhallen und uns auch zusätzliche Gäste bringen. Ist natürlich auch ein bisschen abhängig, wie das Fest selber ist. Oder? Gutes Wetter würde natürlich helfen, wenn man die spektakuläre Bergkulisse hier sieht. Ich glaube, das Setting von dem ESAF ist einmalig. Es wird sicher auch sozioökonomisch gewisse Nachhaltigkeit geben. Es ist ein riesen OK. Es arbeiten Leute aus den verschiedensten Bereichen zusammen. Es sind ganz viele neue Kontakte geknüpft worden und die Kontakte bleiben hoffentlich und lassen hoffentlich auch neue inspirierende Geschichten entstehen. Und auf der Infrastrukturseite ist es so, dass wir den Munimax hier haben und uns ist ganz viel daran gelegen, dass der Munimax im Glarnerland bleibt. Es gibt ein Projekt, ein spannendes Projekt, das Bruwald, und wir unterstützen das mit aller Kraft. Das wäre auch eine Nachhaltigkeit, weil der Munimax, der wird sicher ein Symbol bleiben für das ESAF 2025 Glarnerland Plus.
Das ist extrem, eben, vor allem auch in den sozialen Medien, was für eine Strahlkraft das der Holzmuni hat?
Ja, ich glaube, er ist einfach von der Erscheinung gigantisch, er ist sehr filigran gestaltet und die ganze Geschichte dahinter, oder, von dem Innovationscluster Sentis, wo ganz viele verschiedene Betriebe mitgeschafft haben, auch viele Glarner Betriebe, was uns natürlich stolz macht, das Zusammenwirken, so ein Projekt können, auf einen Punkt da, auf dieser Bühne zu präsentieren, das ist eindrücklich und ist auch, eben, wie ich es vorher gesagt habe, das soll auch eine Vorbildfunktion für zukünftige Projekte im Glarnerland sein.
Wenn wir auf das ESAF nochmal sprechen können, so ein bisschen in die Gegenwart können. Zufrieden, wie es bis jetzt läuft, aus Sicht von Visit Glarnerland?
Ja, wir sind begeistert, seit jetzt der Gabentempel-Eröffnung war. Wir haben gewusst, es werden viele Leute kommen im Vorfeld. Es sind aber mehr gekommen, als wir gedacht haben. Also ich bin ja Teil des OK als Chefbereich Beherbergung. Wir sind sehr begeistert, wie das läuft. Wir haben jetzt auch gutes Wetter gehabt bis jetzt dahin. Und die Leute sind aus der ganzen Schweiz in Scharen gekommen. Es ist wirklich einfach sensationell bis jetzt. Wir hoffen, es geht so weiter. Wir hoffen, der Wettergott steht bei uns bei und wird dann für gutes Wetter im Festwochenende sorgen.
Wir haben hier einen eigenen Stand. Wie ist der Austausch mit den Leuten, die da vorbeikommen?
Ja, ist sensationell. Also das Volk, die Besucher, die haben alle eine riesen Freude. Die finden es das mega, dass das Fest im Glarnerland ist. Sie wünschen uns nur das Beste. Also eine Frau, ich glaube aus dem Kanton Schweiz war sie, hat gesagt, sie zünde die Heime extra das Kerzchen an. Sie wünschen uns so festen Erfolg und dass alles gut geht. Und das war natürlich sehr eindrücklich und herzig. Und den Geist, den spüren wir. Und von dem her ist es eine wahre Freude, da dabei zu sein.
Zum Schluss vielleicht noch, wo trifft man den Fridolin Hösli? Am ESAF selber an, mehr in der Arena oder mehr unter den Leuten?
Ja, als Teil des OK hat man natürlich gewisse Verpflichtungen. Wir haben hier Rapporte und Sitzungen. Wir dürfen natürlich auch den offiziellen Festumzug und in der Zeremonie in der Arena dabei sein. Da gibt es sicher noch den einen oder anderen Medientermin. Und natürlich werde ich mit meinen Leuten auch sein am Stand und hoffe dann doch auch einmal noch in der Arena sitzen und die einmalige Atmosphäre geniessen.
Der Fridolin Hösli, Geschäftsführer von Visit Glarnerland, war das. Und er hat ja im Interview der Holzmuni Max und das Projekt angesprochen, das er will im Glarnerland behalten. Der Hauptinitiant von dem Projekt ist der Patrick Vogel vom Merli Hotel zu Bruwald. Ich habe auch mit ihm geredet und zuerst gerade wissen, warum das denn der Holzmuni muss im Glarnerland bleiben.
Es ist ja nicht nur der Leuchtturm vom ESAF, sondern das Ziel ist, dass er auch der Leuchtturm vom Glarnerland kann bleiben kann. Der Eiffelturm, der hat nicht gezügelt, der ist von Paris nicht weggegangen. Aber der Muni besteht die Chance, dass er weggeht. Und wir Glarner müssen jetzt zusammenstehen und sagen, okay, wir wollen ihn nicht nur, sondern wir haben das Crowdfunding gestartet, ganz einfach munimox.ch. Dort ist man drauf, kann man sagen, hey, ich bin dabei, ich spende eine 50er-Note oder grössere Beträge oder Firmen. Wir möchten die Chance packen und ein tolles Angebot können machen mit dem Muni. Und darum ist es eben nicht nur der Muni selber, sondern es braucht den richtigen Standort und es braucht das Angebot rundherum. Weil der Muni alleine gibt Frequenzen und das Ziel muss sein, dass die Frequenzen wirtschaftlich auch einen Nutzen haben. Und darum sind wir der Meinung, ist das Konzept mit dem Munimox in den Bergen im Süden, zu Bruwald, erfolgsversprechend.
Wir werden vorher aufzeigen, auch bildlich, warum und wieso, dass der Muni in Bergen gehört. Nochmal kurz erklärt, warum gehört er jetzt gerade beispielsweise auf Bruwald am besten?
Also selbstverständlich, der Muni hat verschiedene spannende Plätze im Kanton, aber lassen Sie mich erklären, wenn man der Muni im Talboden platzieren würde, dann würde er zwar Frequenzen generieren, aber dann kann uns das Gleiche passieren, was wir auf dem Mutterkopf haben, was wir im Klüntel haben. Wir haben Frequenzen, die keinen touristischen hohen Wert bringen. Das heisst, die Wertschöpfung ist viel zu klein, die Leute kennen das Klüntel, am Mutterkopf, lassen den Abfall dort und gehen wieder und haben ihr ein Foto gemacht. Wenn aber der Muni jemand ist, wo man mit einer Bahn oder sogar mit zwei Bahnen muss erreichen muss, wenn man ein bisschen muss hinlaufen muss, wenn ein Restaurant neben dran ist, wenn man mit einer Kutsche zum Muni gehen kann, wenn man nachher auch noch geht, nebst mich her, vielleicht noch in einem Kiosk etwas posten, dann findet die Wertschöpfung mit dem Muni statt. Und darum sagen wir, er muss in die Berge. Das kann theoretisch zu Ilmen sein, das kann auf Mettmann sein, das kann im Niederurnental sein oder eben auch zu Bruwald. Aber wenn er den richtigen Ort hat, dann nachher, ich bringe halt das Wort, dann ist halt eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung mit dem Muni viel mehr vorhanden.
Jetzt meint, da kann man sagen, der Zeitdruck ist da, weil er eben in einer guten Woche, anderthalb Wochen wieder abgebaut wird, weil das Fest vorbei ist. Aber gleich braucht es eine gewisse Zeit, zum evaluieren, wo dass man dort herren. Wie geht ihr mit dem um?
Ja, also ich glaube, in der jetzigen Phase kann man nicht mehr quasi von einem genauen Punktstandort reden, sondern wir sind der Meinung, man redet von einem Perimeter. Man sagt, in diesem Bereich sehen wir den Muni. Sei das von Seiten her von den Initianten, aber auch von den Umweltverbänden, dass man sagt, hey, wir probieren in diesem Bereich das hinzubringen, aber es wäre jetzt völlig falsch, wenn man sagt, das ist der richtige Punkt. Weil, wie bereits gesagt, die Zeit läuft uns davon, spielt es gegen uns und das Schlimmste, was uns passieren kann, dass er nachher weg ist und dass wir die nächsten 10 Jahre darüber trauern, dass wir eine Chance hatten, die wir nicht packen konnten. Und ich bin der Meinung, gemeinsam, ich bin mir bewusst, das ist eine Aussage, die regelmässig gebraucht wird, aber jetzt, wenn wir das gemeinsam wollen, dann bringen wir uns miteinander hin.
Also ich höre raus, dass der Optimismus, dass der Munimox im Glarnerland bleibt, ist bei Ihnen sehr, sehr gross.
Schlussendlich, man muss an solche Sachen glauben, man muss Optimist bleiben. Es gibt so viele Projekte, die in der Schweiz oder der ganzen Welt entstanden sind, nur wegen Optimismus und wegen Risiko eingehen. Und das gehört dazu, ein gewisses Risiko einzugehen. Man muss es natürlich dann auch abwägen und nicht blauäugig sein. Aber es gibt ganz viele Leute im Umfeld oder auf uns zukommen, die sagen, hey, lass uns alle miteinander probieren.
Der Patrick Vogel ist das gsi. Er ist der Hauptinitiant vom Crowdfunding, das Ziel verfolgt, dass der Holzmunimax im Glarnerland bleibt. Aktuell und bis nach dem ESAF steht die imposante Holzkonstruktion noch auf dem Flugplatz zu Mullis. Im August 2005 ist ein Teil des Klosters unter Wasser gestanden. Schwere Unwetter haben den Ort getroffen und massive Schäden angerichtet. Der Florian Mani schaut zurück.
Am 22. und 23. August 2005 haben Unwetter Klosters verwüstet. Wegen vieler Wasser und Schwemmmaterial ist die Landquart über die Ufer getreten. Die Nacht ist am Gemeindepräsident von Duo, am Rudolf Hübscher, auch noch 10 Jahre später präsent gewesen, zeigen unsere Archivaufnahmen.
Von Schlafen war keine Rede. Um 13:30 ist dann der Alarm gekommen, dass man tatsächlich vollumfängliche Überschwemmungen hat schon. Ich habe probiert, selber nach vorne zu kommen ins Gemeindehaus. Es ist mir dann nicht gelungen, weil ich von einer Welle verwischt worden bin mit dem Auto. Es hat mich gedreht und bin dann zurück heim und habe die ganze Aktion von daheim ausgeführt.
Auch der Hans-Ueli Roth hat alle Hände voll zu tun gehabt. Heute ist er Gemeindepräsident von Klosters. Vor 20 Jahren war er Feuerwehrinspektor vom Kanton. Den ganzen Tag hat er die Situation verfolgt. Die Leute waren überall im Prättigau parat. Wo es dann so weit war und die Wasserpegel immer höher geworden sind, hat es schnell gehen müssen, wie er sich erinnert. Erste Priorität, die Bevölkerung informieren.
In den ersten 2-3 Stunden ist es natürlich unglaublich schwierig, weil Stromausfall, man kann nicht telefonieren, nichts. Also, da hat die Feuerwehr natürlich auch zum Teil die Leute geweckt, von Haus zu Haus. Man hat provisorisch sofort Absperrungen gemacht, dass sie nicht in die Gefahrenzone reinfahren mit dem Auto und so weiter. Wo es einmal hell war, hat man evakuiert, mit Helikopter die Leute rausgeflogen.
Rund 200 Leute sind in Sicherheit gebracht worden. Darunter die Bewohnerinnen und Bewohner von einem Altersheim. Wo das Wasser dann wieder ein bisschen zurückgegangen ist, sind die Schäden vorgekommen. Überflutete Häuser, Stein- und Holzmassen im ganzen Dorf, eine Brücke, die zerstört worden ist und ein neues Schwimmbad, das man nicht mehr brauchen konnte. Es hat viel zum Aufräumen gegeben. Nur wo fängt man an? Zuerst bei Wasser und Stromversorgung und der Bevölkerung. Dann ist es laut dem ehemaligen Gemeindeingenieur von Klosters, Peter Tomaschett, darum gegangen, um wieder den Alltag zurückzuholen. Das heisst?
Die Bade, die stellen wir wieder instand stellen auf den Sommer 2006. Die Langlaufläufe, die brauchen wir im Winter. Dort wollen wir auch ziemlich schnell die in Betrieb nehmen. Dort dann auch sofort auf den Winter 2005.
Neben dem Schaden ist auch der Schock zurückgeblieben. Der Daniel Heldstab, ein ehemaliger Landwirt des Klosters, hat die Familie Meyerses verloren. Das hat vor allem die Kinder hart getroffen, wo sie vom Stall aus zugeschaut haben, wie die Wassermassen sich einen Weg erkämpfen, hat es einen kleinen Lichtblick gegeben.
Es ist dann mal so ein Delfin schwimmen gekommen, so ein Plüschtier gelernt. Das habe ich dann eben aufgefangen und habe es dann 3 Töchter aufgenommen.
An den Delfin mag sich auch der ehemalige Primarlehrer des Klosters, der Jöri Luzi, erinnern.
Das war Manuela, die er bekommen hat. Eigentlich in der grossen Unglück, das sie in der Familie hatte, ist plötzlich am anderen Tag schwimmt der Delfin von Manuela Hellstab einfach so her. Also als Zeichen, hey, es ist nicht alles verloren.
Ein Zeichen, das die Kinder unbedingt gebraucht haben. Das Ereignis hat die, die überhaupt in die Schule kommen, sehr mitgenommen. Einen normalen Unterricht hat es darum nicht gegeben. Die Kinder haben eher probiert, den Schock zu verarbeiten. Für den ehemaligen Primarlehrer des Klosters ist es heute noch wichtig, dass über das Unwetter geredet wird. Die Kinder sollen lernen, wie man sich verhalten muss und welche Kraft die Natur haben kann.
Das Unwetter im Sommer 2005 hat auch andere Teile des Kantons getroffen. So zum Beispiel Suschim und Rangadin, wo unter anderem von der Aussenwelt abgeschnitten war. Es sieht spektakulär und gefährlich aus, wenn Kinder und Jugendliche in selber gebastelten Seifenkisten eine Rennstrecke durchrasen. Ein Helm auf dem Kopf und Strohballen an der Strassenseite sind die einzigen Sicherheitsmassnahmen. Also waghalsige Mädchen und Buben können auch am Sonntag zu Zitzers angeführt werden. Jasmin Schneider berichtet.
Es wird farbig, fröhlich und es rattert am Seifenkistenrennen zu Zitzers. Nach ein Haufen Jahr Pause ist der Klassiker unter den Kindheitsträumen wieder zurück im Bündner Weinbaudorf, wie der Can Gamatias vom Organisationskomitee sagt.
Es ist kein Novum in Zitzers, es hat es bereits 1981 einmal gegeben, dort an der Ochsenweide. Und darum haben wir gefunden, hey, das ist lässig. Die letzten Jahre hat die Nigis ein Seifenkistenrennen stattgefunden. 2025 war kein Angesagt.
Am letzten Adventsfenster ist die ganze Sache beschlossen worden. Der Can Gamatias hat mit 4 anderen einen Verein gegründet und die ganze Sache angefangen planen. Mitmachen am Rennen des Sonntag Zitzers kann grundsätzlich jeder und jede mit einer Seifenkiste. Und da ist Kreativität gefragt.
Also die handwerklich geschickt sind, die können natürlich so eine Seifenkiste von Grund auf selber bauen. Und sonst empfehlen wir auch, um einfach eine Occasion, Seifenkiste, wo es eine Tauschbörse vielleicht zu kaufen und die daheim in der Familie aufzumöbeln.
Egal ob selber gebaut oder Occasion kauft, jede Seifenkiste muss sich an die Rennregeln halten. Nur so können sicher das Rennen garantiert werden.
Bei der Seifenkiste ist ganz wichtig, dass wir eine funktionierende Bremse haben, die auf das Hinterrad wirkt, sodass wir wirklich auch eine gleichmäßige Bremsverteilung haben, dass wenn man möglich muss stoppen, dass die Kiste auch gerade ausgeht und nicht unkontrolliert wird, dann die Lenkung muss funktionieren.
Der Start vom Seifachistenrennen zu Zitzers ist auf der Höhe Nünivandstrasse. Von dort geht es über 350 Meter durch die historische Obergasse bis aber zur Rangstrasse. Der höchste Punkt der Strecke liegt auf 600 Meter über Meer, das Ziel auf knapp über 560 Meter über Meer. Besonders spannend sehe ich hier dabei den mittleren Teil der Strecke, sagt der Gianca Matthias vom OK.
Hier in der Obergasse haben wir eine gewisse Steile, das ist auch gut so. Und wir tun die mit entsprechend vielen Kurven und Schikanen wieder verlangsamen, sodass es Geschicklichkeit gefordert ist.
Gestartet wird in drei Kategorien. Ein Preis gibt es für die schnellste Fahrerin oder den schnellsten Fahrer. Dann gibt es einen weiteren Preis für die Person, die zwischen beiden Läufen die kleinste Differenz hat. Und die schönste Seifachiste wird ebenfalls prämiert.
Los geht das Seifachistenrennen zu Zitzers am Sonntagmorgen um 9 Uhr, wenn die jungen Rennfahrerinnen und Rennfahrer eintreffen. Der erste Lauf ist dann am 11:15 Uhr. Beim Schulhaus Obergass gibt es eine Festwirtschaft. Das war es schon wieder mit dem Infokompakt für heute. Die Sendung gibt es bald auch zum Nachhören auf radiogrischa.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon ist der Ruud Schmenzi. Einen schönen Hinacht und ein gebiges Wochenende.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.